Megawatt and Friends. Energie neu denken.
Willkommen bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro, in dem wir Energie neu denken. Hier sprechen wir mit Profis, die die Energiewende gestalten. Es geht um Strom, Wärme, Speicher und Netze. Aber vor allem um die Frage, wie gelingt nachhaltige Energieversorgung für Unternehmen? Schön, dass Sie dabei sind.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Energiewende bei Megawatt and Friends. Und hallo Felix von
hallo Jan.
Von Vireo Ventures. Der Felix Krause ist heute bei uns. Wir wollen darüber sprechen, was die VC-Szene zum Thema Energie neu denken sagt und denkt. Und mich würde erstmal interessieren, Felix, wie du denn in dieser spannenden Branche gelandet bist. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert. Ich weiß, dass du auch als Gründer unterwegs warst und aber auch im Konzernkontext Energie schon neu gedacht hast.
Ich habe irgendwann mal für einen Großkonzern gearbeitet, festgestellt, dass das nichts für mich ist und bin dann tatsächlich wie die Jungfrau zum Kinde in der Energiewelt gelandet. Mit einem damaligen Kollegen haben wir unterschiedliche Branchen angeguckt und 2009 ist gerade die Solarbranche explodiert, hier in Deutschland getrieben durch das EEG. Wir kamen aus dem Bereich Projektmanagement und Vertrieb und haben gesagt, das können wir auch. Haben Personen gesucht, die uns auf der Ingenieurseite unterstützen können bei der Auslegung und Planung von Photovoltaikanlagen und haben dann in Deutschland und England Solaranlagen projektiert und an Investoren verkauft. Haben das gemacht, bis die Einspeisevergütungen erst in England und dann in Deutschland entsprechend geändert wurden, sodass das Businessmodell sich nicht mehr getragen hat. Haben dann einen Marktplatz zum Handeln von primär bestehenden Solaranlagen gebaut. Also unsere Hypothese war, dass die Solaranlage 20 Jahre im EEG ist oder 25 Jahre in England und in dieser Zeit sich viel ändert und die meisten halt nicht wissen, was sie in 20 Jahren machen. Und wir wollten einen Marktplatz bauen, in dem jeder seine Beteiligung an Photovoltaikanlagen auf einer weltweiten Basis handeln kann, sind auch dann der größte Online-Marktplatz geworden mit Assets, die wir in Japan, in Chile, in Amerika, wo auch immer gehandelt haben. Ich bin dann irgendwann raus, bin zu Energy Ventures gegangen, habe da den CVC mit aufgebaut, zusammen mit meinen heutigen auch Kollegen.
Also CVC, den Corporate Venture Arm.
Genau, Capital Arm der Energy, haben das gemacht bis zur Übernahme oder abgeschlossenen Übernahme durch die E.ON, sind dann Ende 2020 raus aus dem Konzern und haben bei der Energy sehr gut zusammengearbeitet, haben uns überlegt, was machen wir als nächstes. Alle sind irgendwo als Berater oder in der Beratung tätig gewesen, haben Startups, Corporates unterstützt auf ihrer Reise, viel auch aus dem Bereich Energie. Und da wir vorher sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben, haben wir gesagt, wir wollen sowieso in Startups investieren, weiter privat als Business Angel oder machen das sowieso. Und lass uns doch unsere Energy-Related Investments über eine Firma poolen. Haben dann Vireo Ventures gegründet, haben in 19 Startups investiert und das lief wirklich sehr, sehr gut oder beziehungsweise dieses Portfolio läuft nach wie vor ausgezeichnet und irgendwann kam die Überlegung oder der stand mir am Scheidepunkt, entweder machen wir das jetzt richtig professionell und setzen einen Fonds auf oder wir lassen es, das ist einfach nicht machbar, so ein großes Portfolio zu managen, wenn man noch woanders Vollzeit arbeitet und haben dann im Februar 22 entschieden, Vireo als Fonds aufzulegen.
Februar 22 war dann ja vom Timing her wahrscheinlich nicht ganz optimal, weil kurz danach in der Ukraine leider der Nachbar einmarschiert ist und natürlich da neben der geopolitischen Verwerfung auch in der Energiebranche eine Menge Verwerfung im Markt war. Wie fühlt sich das an, wenn man das Gefühl hat, oh, vom Timing her jetzt besser laufen können?
Das Gute ist, wir haben jetzt 25. Das heißt, wir haben den Vorteil der Zeit und können zurückblicken, aber in aller Transparenz, also das Jahr 22 war grauenhaft. Also zuerst hat Russland die Ukraine überfallen. Das hat die Energiekrise ausgelöst, insbesondere über den Gasmarkt. Aber die Energiepreise sind einfach nach oben geschossen. Es gab extrem viel Unsicherheit. Viele Energieversorger, insbesondere auf der Stadtwerkeebene, wussten überhaupt nicht, ob es sie zum Ende des Jahres noch geben wird. Gleichzeitig ist die Inflation in Deutschland, aber auch in Europa beziehungsweise weltweit nach oben geschossen. Das heißt, es gab irrsinnig viel Unsicherheit. Nichtsdestotrotz hatten wir immer das Gefühl, in diesem Energiemarkt bedarf es einer neuen Generation von Playern, also Unternehmen, die diese neu entstehende, alle elektrifizierte Energiewelt orchestrieren. Und die Energiekrise wurde ja nicht ausgelöst durch zu viele Solaranlagen oder zu viel Windassets, sondern vor allen Dingen durch die Nichtverfügbarkeit von Öl und insbesondere Gas. Und das hat unsere Hypothese noch einmal unterstrichen, dass wir glauben, dass diese Welt angetrieben wird von Elektrizität, die durch erneuerbare Energien produziert werden wird. Und gleichzeitig müssen wir bis 2040, 45, 55, was auch immer, Net Zero erreichen. Das heißt also, unsere komplette Wirtschaft dekarbonisieren. Die Energiewelt, also der Verbrauch und Produktion von Energie, sind für knapp 72% aller CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, es ist der größte Teil. Damit wir diese Dekarbonisierung erreichen können, müssen wir knapp 144 Billionen Dollar, also wirklich Billionen, Trillionen im Englischen, investieren. Ein Großteil davon wird in Hardware investiert, aber ich muss diese Hardware irgendwo orchestrieren. Und genau in diese Firmen investieren wir, die diese Orchestrierung ermöglichen.
Also das heißt, euer TAM, euer Gesamtmarkt sind, oder der eurer Beteiligungen sind tatsächlich 144 Billionen Dollar, würdest du sagen. Und dann wahrscheinlich, ihr fokussiert euch ja auf Europa, ne? Also ist es davon wahrscheinlich knappes Drittel oder so?
Also es wäre schön, wenn das für jede einzelne Portfoliofirma der Total Addressable Market ist. Das ist natürlich der Gesamtmarkt und vor allen Dingen viel in Hardware, die investiert wird. Also Windmühlen, die in die Landschaft gestellt werden oder aufs Meer, Solarparks, die gebaut werden, Ertüchtigung der Netzinfrastruktur, also das ist viele Dinge, die einfach verbuddelt werden. Nichtsdestotrotz ist der Markt, an den sich die Unternehmen richten, riesig und er wächst exponentiell.
Und er muss ja auch wachsen, ne? Also es ist jetzt nichts, wo man mal überlegt, sollten wir vielleicht machen oder wo noch, sondern ich habe das Gefühl, allen ist gerade klar, ja, wir müssen sowohl unsere Infrastruktur als auch den Markt, als auch die Regulatorik jetzt wirklich umbauen, damit wir hier vorwärts kommen. Bisher war ja eben auch in der Energiewirtschaft viel hätte, wenn und aber oder man sollte mal unterwegs. Aber mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass allen klar ist, wir müssen jetzt was umbauen.
Ich widerspreche solchen Podcasts ungern. Ich weiß nicht, ob jedem in der aktuellen Bundesregierung klar ist, dass wir hier tätig werden müssen und dass der Energieverbrauch auch gerade getrieben durch künstliche Intelligenz, werden wir sicherlich später nochmal drüber sprechen, aber durch den Zubau von immensen Kapazitäten an Rechenzentren signifikant steigen wird.
Gut, das ist der eine Teil, da gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist ja auch die aktuelle Bundeswirtschaftsministerin ist ja auch in der Nachfolge oder war ja dann auch in der Nachfolgeorganisation von Innogy verantwortlich, ne? Also vielleicht
kommt aus der E.ON, nicht aus der Innogy.
Ja, genau, aber ich glaube, es ist ja Westenergie war ja dann genau. Die Nachfolgeorganisation, oder? Oder war ein Spin-off der Innogy, soweit ich weiß. Also der Netzeteil ist die Westenergie, die Frau Reichel geleitet hat.
Besser aus.
Ja, wie auch immer. Jedenfalls, ich gebe dir recht, das ist ja genau die aktuelle Diskussion. Können wir diese Regelenergie über neue Gaskraftwerke schaffen oder schaffen wir sie über Netzspeicher? Ich vermute mal, du tendierst zu den Netzspeichern.
Ich glaube, ich muss das System muss ich holistisch betrachten. Ich werde sicherlich irgendwo neue Gaskraftwerke benötigen, die einspringen können in der sogenannten Dunkelflaute. Ich glaube aber, dass wir sehr viele der Herausforderungen durch Batteriespeicher lösen können. Und damit meine ich nicht nur große Standalone-Batteriespeicher auch die ganzen Heimspeicher, die zumindest Stand heute noch nicht am Markt partizipieren können, also die einfach dumm laden und nicht intelligent gemanagt werden. Plus, das ist ein Thema, das kommt jetzt langsam, auch in Deutschland, aber andere Märkte sind hier schon viel weiter, ist das ganze Thema Vehicle to Grid. Mhm. Sprich, ich habe irgendwann eine große Flotte an Elektroautos. Die meisten Autos stehen in Deutschland 23 Stunden am Tag still. Wenn ich diese Autos zumindest einen Teil des Tages mit dem Netz verbunden habe, können diese Batterien netzdienlich sein. Das heißt, zu viel Energie aufnehmen, also Curtailment verhindern, beziehungsweise wenn ich Kapazitätsbedarf habe, diesen auch relativ kurzfristig ins Netz zurückgeben. Plus diese Batterien oder diese Fahrzeuge sind halt über das ganze Land verteilt. Ich habe also nicht irgendwo ein Cluster, nur da gibt es jetzt Elektrofahrzeuge, sondern wenn ich es richtig manage, kann ich überall auf diese Batterien zugreifen. Deswegen, um auf diese Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass wir die Mengen an neuen Gaskraftwerken brauchen, die Katharina Reiche vorgeschlagen hat. Okay. Plus, ich glaube auch, dass der Energiebedarf, das ist ja auch die große Diskussion des Bundesnetzagentur-Papiers, ich glaube, dass der Energiebedarf in Deutschland und auch in Europa signifikant stärker steigen wird.
Bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich gerne nochmal so zum Hintergrund das Thema, was ist eigentlich Vireo Ventures, abschließen.
Gerne.
Ich habe verstanden, ihr kanntet euch als Team, ihr habt zusammen funktioniert. Es hat sich dann auch positiv entwickelt, eure private Investmentstrategie in einen Fonds zu überführen. Das war dann die Idee, die 22 entstanden ist. Und mittlerweile habt ihr wie viele Beteiligungen?
Wir haben 17 Beteiligungen mit dem Fonds und sind gerade dabei, nochmal 18 und 19 abzuschließen.
Okay, und ihr habt gerade auch bekannt gegeben, dass ihr jetzt euer Final Closing unter Dach und Fach gebracht habt, also sprich 50 Millionen Euro zur Verfügung habt, die ihr in einer Zielgröße von 30, glaube ich, ne?
Genau,
30 Unternehmen allokieren wollt. Um da so einer der spannenden Player zu sein, das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie ordnet ihr euch am Markt ein? Also ihr seid in der Pre-Seed- und Seed-Phase, also sprich in der Ideenphase und in der Gründungsphase unterwegs. Und müsst dann eben schauen, wie ihr diese Unternehmen begleitet, um sie dann von einer Series A, bevor sie die großen, wirklich großen Summen an Bord nehmen, da unterstützt ihr sie, ihr Konzept wasserdicht zu machen. Ist das ungefähr richtig beschrieben?
Eigentlich schon sehr gut, ja. Eigentlich, du könntest das demnächst für mich auf der Bühne machen. Genau. Wir suchen Frühphasen-Startups, die durch Technologie die Produktion, den Transport oder die Abnahme, den Verbrauch von Strom steuern. Aus komplett Europa, inklusive England, Schweiz, Norwegen und auch den baltischen Ländern, also wirklich mehr oder weniger den Kontinent Europa in einer frühen Phase. Also meistens gibt es so die ersten Proof of Concepts. Wenn wir investieren, also wir würden gerne oder wir sehen gerne schon, dass es irgendwas gibt, was man sich wirklich angucken kann. Also nicht irgendein Click-Dummy, wo man nur eine Folie sieht, sondern ein bisschen mehr. Investieren dann typischerweise 1 Million Euro als Initialinvestment und unterstützen dann die Firma, die Gründerinnen und Gründer, ihre Vision umzusetzen und bringen uns, wenn es gewünscht ist, sehr aktiv mit ein. Wir kommen alle aus der Energiewirtschaft. Du sprachst gerade das Closing von unserem Fonds an. Wir haben knapp 90 Investoren, die in unseren Fonds investiert haben. Die meisten davon kommen direkt oder indirekt aus der Energiewirtschaft oder Mobilitätswirtschaft. Sprich, wir können diese Unternehmen sehr schnell mit vielen Entscheidern in einer relevanten Zielgruppe verknüpfen, sei es über: Wir haben eine Herausforderung in der Regulatorik. Wir wollen Kunden haben. Wir suchen neue Mitarbeiter. Wir haben eine Herausforderung, weil wir nicht den richtigen Ansprechpartner erreichen. Vielleicht kann jemand irgendwie ein Intro machen. Und unsere Hypothese ist, dass wir unseren Portfoliofirmen hierdurch signifikant schneller in der Skalierung helfen können. Darüber hinaus haben zwei von uns früher selber gegründet, also ich und noch ein Kollege. Das heißt, wir haben selber viele, viele Fehler gemacht. Und wir können zumindest versuchen, den Gründerinnen und Gründern zu erzählen, was wir damals falsch gemacht haben. Ob sie dann den gleichen Fehler nochmal machen oder nicht, das obliegt denen. Aber wir können versuchen, ihnen zu helfen, gewisse Fehler zu vermeiden, beziehungsweise gegebenenfalls waren wir in schwierigen oder herausfordernden Situationen und können dann einfach unsere Erfahrung darlegen, wie wir mit dieser Situation umgegangen sind. Ultimativ, und das ist ganz wichtig, entscheiden immer die Gründerinnen und Gründer, was der richtige Wert ist. Wir sind Minderheitsaktionär, das heißt, wir unterstützen aktiv, aber the founders call the shots.
Mhm. Wie sehen denn so die typischen Gründer aus, in die ihr investiert? Sind das ehemalige Fraunhofer-Mitarbeiter? Sind das Uni-Absolventen aus Aachen oder von anderen großen in Karlsruhe, die da irgendwie das Thema Digitalisierung und Energiewirtschaft zusammenbringen? Oder sind es Praktiker aus den Stadtwerken, die da eine coole Idee für ein Smart Grid auf lokaler Ebene hatten? Also wie stelle ich mir die vor?
Super divers. Also wir haben wirklich Gründerinnen und Gründer, die aus dem Fraunhofer kommen, aus Aachen, viel aus der Münchner Unilandschaft, aber auch hier aus Berlin. Wir haben Gründerinnen und Gründer, die aus Konzernen, aus Stadtwerken gekommen sind. Also das ist wirklich sehr divers. Für uns ist eher wichtig, dass auf der einen Seite es irgendeine technische Expertise im Team gibt, also was wird gebaut, aber zum anderen auch, dass es ein wirkliches Problem gibt, was gelöst werden wird, plus, dass es eine Person im Team gibt, die hustelt und die auch bereit ist, jeden Stein umzudrehen. Denn wenn ich nur eine gute und gegebenenfalls sogar die beste Lösung am Markt baue, heißt das immer noch nicht, dass alle meine Kunden davon erfahren, beziehungsweise dass meine Kunden auch wirklich verstehen, was meine Lösung kann. Ich nenne das gerne Feature-Fucking, dass ich meine ganzen Features, die ich entwickelt habe und extrem stolz drauf bin, vorstelle. Aber im Zweifelsfall ist der Kunde interessiert an einer Lösung und mir nicht. Es soll einfach nur ein Problem gelöst werden. Ihn interessiert nicht, was alles im Hintergrund passiert. Und viele, gerade sehr technische Founder, verlieren sich in dieser Übersicht der Features und präsentieren nicht eine Lösung beziehungsweise gehen nicht auf die tatsächlichen Probleme des potenziellen Kunden ein. Deswegen, wir versuchen Teams zu finden, wo ich auf der einen Seite diese technische Komponente habe, aber auch wirklich eine Person, die Spaß daran hat, mit potenziellen Kunden so früh wie möglich zu sprechen, um auch das Produkt immer wieder zu verfeinern.
Also das heißt, Hustler heißt für dich letztlich ein Vertriebler, oder? Wenn ich es richtig verstehe. Oder zumindest jemand, der nach draußen geht und überprüft, dass da nicht ein Problem gelöst wurde, was es vorher gar nicht gab.
Vertriebler, also du brauchst auf jeden Fall diese Vertriebskomponente, aber dazu gehört in meinen Augen auch noch viel mehr, wirklich hinzugehen, mit den Kunden zu sprechen und auch mein Produkt immer wieder zu hinterfragen und gegebenenfalls festzustellen, wir haben eine Lösung gebaut, die ist auch großartig, aber das löst nicht das Problem. Und dann relativ schnell im Kopf umzuschalten, zu sagen, alles klar, aber diese Features, die wir haben, gegebenenfalls müssen wir die oder können wir die neu verpacken und ganz andere Lösungen daraus bauen, die dann auch der Kunde braucht. Und diese Bereitschaft, diese Agilität im Kopf schnell zu reagieren, auch Interesse daran zu haben, Kunden zu lesen, mit den Kunden gemeinsam was zu entwickeln, das ist nicht reiner Vertrieb, also nicht so Hard Selling, so hier ist mein Handyvertrag, jetzt bitte unterschreiben, sondern wirklich gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das ist das, was wir gerade in dieser frühen Phase sehen wollen.
Ich glaube jetzt zu verstehen, wie schauen diese Gründerteams aus? Wie kommen die auf euch? Wie findest du die? Wie wird klar, wenn ich da als Fraunhofer-Mitarbeiter wirklich ein Problem gelöst habe und brauche jetzt diese, ja, du sprichst von einer Million ungefähr, die mal so über die ersten Hürden hilft. Wie findet ihr zusammen? Und wie kommen dann auch vielleicht ja eure LPs, eure Limited Partners? Also Maestro ist ja eben zum Beispiel einer davon, ne? Für uns war es
sehr glücklich, euch dabei zu haben.
Ja, aber da war es eben ja auch so der Ansatz, für uns ist es schon ja auch spannend, dann so ein Auge im Markt oder Auge und Ohr im Markt zu haben. Was entsteht da Spannendes? Wie kommt man mit denen in Kontakt? Und da seid ihr dann ja auch so ein bisschen Matchmaker, ne?
Das ist auf jeden Fall die Rolle, die wir einnehmen wollen, auch sehr, sehr gerne einnehmen, weil Intros zu machen, selbst wenn wir nicht investieren, und dann zu sehen, dass aus diesem Intro was sich entwickelt, ist großartig. Das zahlt sich zwar nicht in der ersten Sekunde in barer Münze nieder, nichtsdestotrotz, durch diese Intros etablieren wir auch eine entsprechende Reputation. Und du fragst jetzt, woher kommen die Startups? Wir werden auf der einen Seite viel angesprochen, dadurch, dass wir uns eine entsprechende Reputation erarbeitet haben. Uns wird viel auch durch unser Netzwerk, nicht nur durch unsere LPs, sondern auch durch befreundete Fonds, durch andere Gründerinnen und Gründer, Unis, Acceleratoren zugespielt, die sagen, hier, ich habe die Person getroffen, die macht vielleicht was Spannendes für euch, lernt euch mal kennen. Dann organisieren wir immer wieder Startup-Veranstaltungen, bei denen Startups sich vorstellen können, aber nicht als klassischen Startup-Pitch nach dem Motto, wir sind die Geilsten und wir suchen jetzt Geld, sondern wir suchen Kollaborationspartner. Also wir machen das zusammen mit der E-World in Essen, wir machen das mit der Smart AI Intersolar in München, wir haben das gemacht mit Enlit, wir machen das...
Ich glaube, das PV-Magazin,
genau, da seid ihr auch unterwegs. Genau, wir machen mit dem PV-Magazin, das Startup des Monats. Immer mit dem Gedanken gar nicht, dass wir hier eine Investitionsopportunität finden müssen, sondern vielmehr, wir bringen einfach ganz viele Leute zusammen und dann meistens passiert was Großartiges. Und über diese Veranstaltung lernen wir natürlich auch immer wieder extrem spannende Personen kennen, die vielleicht auf den ersten Blick oder in einer E-Mail auch durchs Raster gefallen werden. Und last but not least nutzen wir künstliche Intelligenz, die einfach Datenbanken scrapt. Also wirklich einfach durchgeht, schaut, du warst bei einem spannenden Startup, du warst irgendwo, hast in unserem Bereich was veröffentlicht, wie auch immer, und gründest jetzt. Und dann taucht das bei uns auf und dann gucken wir an und schreiben dich im Zweifelsfall an, ob du Lust hast, mal zu sprechen.
Du hast vorhin gesagt, dass ihr jetzt hier schon seit 22 unterwegs seid und ihr habt dann ja eure privaten Investments auch in diesen Fonds überführt.
Nein.
Nicht? Ah, okay. Das ist noch ein separater Arm.
Das ist komplett. Einfach, um hier keine Interessenskonflikte oder sonst irgendwas zu haben, ist unser Angel Vehicle mit diesen 19 Beteiligungen einfach zu, also wir halten diese Beteiligung noch, aber der Fonds an sich investiert komplett unabhängig. Wir haben natürlich die Erfahrung aus dem ersten Vehicle genutzt. Wir haben auch in Folgerunden mit dem Fonds investiert, dann aber unter der Maßgabe, dass wir nicht den Lead machen und nur als Follower dabei sind. Das heißt also, wir nicht preissetzend hier tätig sind.
Okay, verstanden. Jedenfalls, was ich so bisher gesehen, Teil eures Geschäftsmodells ist es ja, man streut und sucht natürlich sehr gut aus, klar, die Kuratierung ist da ganz wichtig und trotzdem sind bisher noch alle, glaube ich, eure Beteiligungen unterwegs, also es gab jetzt bisher noch keinen frühen Fail, das heißt, ihr habt bisher ein ganz gutes Händchen gehabt mit euren mit bisherigen Beteiligungen, oder?
Ja, gleichzeitig siehst du natürlich schon eine gewisse Wellenbewegung. Also jetzt bei diesem privaten Vehicle, was wir haben, haben wir 19 Investments getätigt. 3 davon haben die Segel gestrichen. Das ist für den Vintage 2021 sehr gut. Mhm. Und auch unser Capital Gain on Paper ist ausgezeichnet. Aber es ist noch ein langer Weg, bis dann auch wirklich große Exits kommen. Mhm. Mit dem Fonds von diesen 17 Beteiligungen hast du vollkommen recht. Alle Firmen leben und wir rechnen auch nicht damit, dass in nächster Zeit jemand pleite gehen wird. Aber Venture Capital ist halt eine Investition, gerade in der Phase, in der wir tätig sind, in Gründerinnen und Gründer, Teams werden sich trennen, Firmen werden pleite gehen, es werden Fehler gemacht werden, es werden viele Dinge auch schief laufen. Und dementsprechend rechne ich nicht damit, dass wir alle unsere Portfoliofirmen ins Ziel bringen, sondern eher so die Hälfte.
Also ich verstehe die Ratio ja so, man braucht 1 bis 2, die so richtig funktionieren, so die neuen PSIs, die man da gefunden hat, ne? Und 3, 4, die es vielleicht irgendwie zum soliden Cashflow oder freien Cashflow im besten Fall schaffen. Und klar, die Hälfte davon wird es möglicherweise nicht schaffen. Das gehört ja, ist ja Teil des Spiels, aber im besten Fall waren das gute Teams, die dann halt die nächste coole Idee versuchen umzusetzen.
Genauso ist es. Wir haben zumindest die Hypothese, dass wir das Ausfall oder die Auswahlwahrscheinlichkeit reduzieren können, da wir uns in dieser Nische, die immer noch gigantisch groß ist, aber in dieser Nische sehr gut auskennen, wir viel gesehen haben, auch in der Vergangenheit, was funktioniert hat, beziehungsweise vor allen Dingen, was nicht funktioniert hat, um somit dieses Portfolio-Risiko etwas zu reduzieren. Aber ja, es wird sicherlich um die 50% nicht das eingesetzte Kapital zurückspielen. Gegebenenfalls kommt ein bisschen was zurück, aber ja, irgendwo da werden wir liegen.
Mich würde der Markt nochmal so wieder, also deine Einschätzung zum Markt, Energiemarkt an sich nochmal interessieren. Wir hatten es ja vorhin, also der ist definitiv gerade in der Entwicklung, da in der Transformation, da wird was passieren, da muss was passieren. Aber es ist halt auch ein Markt mit enormen Beharrungskräften.
Oh, auf jeden Fall.
Man war sich jetzt, also hatten wir ja gerade die Diskussion, man war sich eigentlich einig, wir müssen da was verändern. Jetzt schwingt das Pendel wieder ein bisschen zumindest aus der Politik zurück. Wie attraktiv ist dieser Markt? Also wie leicht, also im Digitalumfeld, glaube ich, warten alle auf die Innovation. In der Energiewirtschaft muss man die Innovation teilweise aufzwingen, ist mein Gefühl.
Also Energie ist Grundversorgung. Das heißt, jedes Unternehmen, jede Person erwartet, dass jederzeit der Strom fließt. Und dementsprechend ist natürlich das Risiko oder die Risikobereitschaft unserer Branche geringer als in anderen Branchen. Das ist auch ein sehr langsames Geschäftsmodell. Also ich kündige meinen Energievertrag nicht jeden Tag. Dadurch dauern gewisse Innovationen länger, bis sie dann am Markt angenommen werden. Dafür ist der Markt dann aber auch relativ loyal. Grundsätzlich würde ich sagen, es gibt wenig Märkte, wo es so ein großes Disruptionspotenzial und auch Bedarf gibt, wie hier in diesem Energiemarkt. Gleichzeitig werden die meisten aktuellen Player nicht einfach verschwinden. Also es wird keine Disruption geben und plötzlich ist die E.ON aus dem Markt genommen. Es werden sicherlich Energieversorger pleite gehen, aber nicht aufgrund einer einzelnen Technologie, sondern weil Fehler gemacht worden sind. Daher glauben wir ganz fest, dass die Kollaboration zwischen den etablierten Spielern und den Startups so wichtig ist, weil die etablierten Spieler haben halt den Marktzugang, verstehen die Regulatorik, haben auch das Kapital und auch die Kapitalsicherheit, die benötigt werden. Auf der anderen Seite sind Startups halt deutlich agiler, kapitaleffizienter, weil wenn sie nicht kapitaleffizient sind, dann sind sie relativ schnell pleite und haben auch einen höheren Druck, sich an den Markt anzupassen. Und wenn ich die etablierten Spieler mit den Startups zusammenbringe, dann kann Magie entstehen und dann können beide im Zweifelsfall deutlich schneller wachsen. Mhm. Das ist so das, was wir versuchen auch zu forcieren.
Und in diesem Feld, glaube ich, wo, das passt jetzt ganz gut rein, gibt es ja gerade das Thema Batteriespeicher und also die BESS-Projekte sprießen überall aus dem Boden. Man versucht jetzt da ans Netz zu kommen, Projekte genehmigt zu bekommen. Ist das ein Feld, wo ihr besonders schaut, wo diese Vermittlerrolle, die Arbitrage-Software, die dann jetzt entstehen muss, dass ihr da einen Fuß in die Tür bekommt? Oder?
Also wir haben bereits in Unternehmen investiert, die im Bereich Best Management oder das Best Deployment in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Wir gucken uns diesen Markt auch sehr aktiv an. Also wir glauben an den besten Markt zu 100%. Wir glauben auch sowohl in front of the meter als auch behind the meter Optimierung. Einfach weil es das Potenzial auf der einen Seite zu handeln mit Strom, also Volatilitäten auszunutzen, gigantisch, auf der anderen Seite auch gerade für Mittelständler oder produzierendes Unternehmen die Möglichkeit besteht, Lastspitzen zu reduzieren, Netzanschlusspunkte, die ich ausbauen will, weil ich halt gewisse Teile elektrifiziere, aber der Netzbetreiber nicht hinterherkommt. Das kann ich über Batteriespeicher überbrücken. Plus, wenn ich Solar-, Blockkraftwerke oder auch gegebenenfalls Wind bei mir am Standort mit anbinden kann, dann macht es nur Sinn, wenn ich eine Batterie mit dazu nehme, um diese Energie zu puffern.
Habt ihr da schon auch, oder kannst du mal vielleicht ein, zwei Beteiligungen nennen, die in dem Bereich unterwegs sind?
Wir sind in Scale Energy investiert, ein Unternehmen, das Batterien bei Industrieunternehmen platziert und hier Netzanschlusspunkte nutzt, die nicht voll ausgelastet sind. Gegebenenfalls hat ein produzierendes Unternehmen Reserven im Netzanschluss, die sie 5, 6, 7 Mal im Jahr ausnutzen. Ansonsten ist dieser Netzanschluss nicht zu 100% ausgelastet. Scale platziert hier Batterien und diese Batterien können dann am Markt tätig werden und pausieren, wenn das Unternehmen entsprechende Lastspitzen benötigt. Ansonsten sind wir noch privat in Suena investiert. Und Suena hat eine Technologie entwickelt, mit denen Batterien an der Strombörse handeln können. Also, oder nicht die Batterie, sondern du als Betreiber der Batterien an der Strombörse handeln kannst.
Okay. Was sind denn so andere Felder, die du besonders spannend findest? Das Thema Smart Grid gibt's ja auch schon seit den frühen 10er Jahren, spricht man darüber, aber so richtig in Gang, oder ich könnte jetzt nicht so viele Smart Grids benennen, die in Deutschland so richtig, wo Netze entsprechend ertüchtigt wurden. Ist das trotzdem ein Thema, an das du glaubst und dass ihr auch investieren werdet?
Definitiv. Also wenn wir ein spannendes Team in diesem Bereich finden, die auch Probleme, also echte Probleme verstehen, aber auch Zugang zum Kunden haben, weil es ist halt gerade, Netz ist wirklich langsam, also dagegen sind dann Stadtwerke auch, glaube ich, noch richtig schnell. Aber die hier ein aktives Problem lösen, definitiv. Themen für uns, was wir uns wirklich angucken, ist aktuell alles im Bereich Deployment von Batterien, Management auch weiter von Batterien. Wir glauben auf jeden Fall an diesen Markt. Anderes Thema ist die Elektrifizierung von Flotten, nicht von Privatfahrzeugen, sondern insbesondere die Elektrifizierung von Bussen und LKWs. Viele der Depots, wo diese LKWs oder Busse geladen werden, haben heute nicht die Anschlusskapazitäten, die benötigt werden, um diese Fahrzeuge zu laden. Das heißt also, wie lade ich die? Hier muss ich eine Intelligenz reinbringen, dass ich weiß, dieses Fahrzeug fährt morgen x Kilometer und dafür muss die Batterie y geladen werden. Welcher Geschwindigkeit mache ich das? Gegebenenfalls nehme ich noch Wetterdaten mit in die Kalkulation auf. Zuladung bei LKWs, also fährt der LKW leer oder ist als 40 Tonner unterwegs. Busse, welche Strecken fahren die? Die Profile, wie viel Strom wird dafür verbraucht? Und hier habe ich eine komplett neues Feld, was aktuell so noch nicht bespielt wird. Und dieser Markt entsteht jetzt erst dadurch, dass immer mehr Elektrobusse in Europa auf den Markt kommen und gleichzeitig auch die Elektro-Lkw-Flotten jetzt sehr stark angehoben werden.
Ich glaube auch, du hast vorhin euren Gesamtmarkt ja mal beziffert. Ich glaube, dass ein großer Teil davon auch durch die Wärmewende kommt. Also, dass da auch der Umbau der Infrastruktur enorme Summen verschlingen wird.
Definitiv.
Und da auch Digitalisierung, Intelligenz, künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle spielen wird. Ist das ein Feld, was ihr euch auch anschaut, oder ist es zu speziell?
Nee, überhaupt nicht. Also alles rund um thermische Energie, also Kühlung und Heizen, ist ein Riesenthema. Wir sind zum Beispiel in Incentive investiert und Incentive verschiebt Lastspitzen oder den Verbrauch durch das intelligente Steuern von thermischer Energie. Einfaches Beispiel ist immer das Kühlhaus. Es hat eine Spanne von 2, 3 Grad, in denen es operieren kann, also als Toleranz. Heute werden viele dieser Kühlhäuser einfach dumm gekühlt. Also erreicht die obere Grenze der Toleranz, kühlt runter bis da unten und lässt es langsam wieder aufwärmen. Wenn ich aber, du sprachst gerade das große Buzzword, künstliche Intelligenz nutze und weiß, wie sich das Gebäude verhält, wie sich der Strommarkt in den nächsten Stunden verhalten wird, wenn ich das Wetter mit einbeziehe, kann ich diese Toleranzen, die ich habe, sehr gut nutzen, um Lasten zu verschieben, um mehr Grünstrom zu nutzen, um deutlich preiswertere Energie zu beziehen, um meine ESG-Ziele zu erreichen, ohne dass ich groß was ändern muss und gleichzeitig netzdienlich tätig sein.
Und dann kommt ja noch das große Thema der Wärmepumpen dazu, die bisher, ja, also die setzen sich langsam durch, vor allem im privaten Bereich, aber auch Großwärmepumpen sind im industriellen Bereich, glaube ich, ein Riesenthema.
Genau, das Gleiche habe ich da auch. Also die Wärmepumpe bei mir zu Hause oder im Konzern oder im Bürogebäude, auch hier, ich habe die Möglichkeit, im Grad wärmer oder kälter das jeweilige Objekt werden zu lassen, ohne dass es irgendjemand merkt, habe aber riesen Auswirkungen auf den Stromverbrauch beziehungsweise auch über die Stromkosten. Sprich, ich kann im gewerblichen Bereich oder im produzierenden Bereich wieder Lastspitzen vermeiden, die teuer sind, indem ich einfach die Wärmepumpe ausschalte für eine gewisse Zeit oder reduziere. Ich kann das Gebäude auch deutlich weiter erwärmen, wenn ich weiß, alles klar, jetzt gleich wird die Energie teurer, weil keine Sonne mehr scheint, kein Wind mehr ist. Das heißt, ich kann gewisse Dinge einfach vorziehen und dadurch sehr, sehr viel Geld einsparen.
Das heißt also, ihr seht es schon systemisch, so kommt es mir vor, also die verschiedenen Sektoren auch miteinander zu koppeln.
Definitiv.
Und ihr liefert dann aber die verschiedenen Mosaiksteine im besten Fall, die eben als Softwareanbieter, als Systemanbieter das Ganze auch miteinander verknüpfen.
Also wir liefern natürlich nicht, sondern
ihr unterstützt die Entstehung.
Genau, wir suchen die Firmen, die in diesem Bereich tätig sind und versuchen die dann auch gegebenenfalls, dass die unterschiedlichen Firmen zusammen kooperieren, sodass aus diesen Firmen ein holistisches Angebot werden kann. Und wir sehen das heute schon, dass Firmen kooperieren, die einfach sagen, alles klar, du bietest den Teil an, ich biete den Teil. Lass uns doch unser Offering zusammenpacken, zumindest für eine gewisse Kundengruppe, um damit schneller zu wachsen.
Jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs würde mich noch interessieren, alle die das jetzt, die sich denken, oh, spannender Ansatz, also entweder als Gründer oder aber auch als potenzieller Investor oder eben Partner. Wie offen ist euer System denn? Also gegenüber Gründern, habe ich verstanden, seid ihr sehr offen. Die sollen sich melden einfach. Habt ihr so eine Art Inbox, an die man sich wendet? Oder wie sieht dieser Prozess aus?
Wir haben keine Inbox, da in den meisten Inboxen primär Spam landet, irgendwelche großartigen Krypto-Projekte, in die wir investieren können oder sonst irgendwas. Wir werden kalt, meistens über LinkedIn, tatsächlich angeschrieben oder auf Veranstaltungen angesprochen. Also wir sind auf den meisten Startup-Messen in Europa in einer oder anderen Form vertreten. Wir sind vor allen Dingen auf den großen Energiefachmessen vertreten, mit einem eigenen Stand oder mit einer eigenen Bühne, die wir moderieren. Ich glaube, das ist der einfachste Weg, in Kontakt mit uns zu treten oder sich auch bei einem der von uns organisierten oder co-organisierten Startup-Veranstaltungen einfach zu bewerben.
Und wenn ich jetzt eben als Industrie, so wie es Maestro eben auch gemacht hat, als Industriepartner, gerne in dieses Ökosystem wie Rio Ventures, wenn ich da andocken möchte, wie kann sowas jetzt noch funktionieren? Oder ist nach dem Final Closing jetzt erstmal das Zeitfenster oder das Möglichkeitenfenster geschlossen?
Um in den Fonds einzusteigen, ist das Fenster zu. Also wir nehmen keine weiteren LPs mehr an. Aber wir freuen uns natürlich, mit jedem Energiekonzern, mit jedem, der in dieser Branche tätig ist, zu sprechen. Denn ich persönlich glaube an das Netzwerk. Man weiß nie, was aus so einer Beziehung wird. Also das heißt, wenn jemand das hört und sagt, ich würde auch gerne mich zum dem Thema Startup XY austauschen oder wir haben dieses Unternehmen gesehen, habt ihr eine Einschätzung für mich? Jederzeit gerne.
Und da soll man sich auch direkt an dich wenden, ne? Und
einen meiner Kollegen, also die freuen sich auch.
Das wäre vielleicht noch ganz spannend. Wie teilt ihr euch da auf? Also ich habe mir die Profile mal angeschaut auf eurer Website. Da kann man ja schon so rauslesen, wer hat welche Spezialisierung. Ist das so oder wie teilt ihr euch beispielsweise in der Betreuung auch der Portfoliounternehmen auf?
Jeder von uns hat gewisse Interessensfelder oder Expertisen, die sich über die Zeit herausgebildet haben. Und wenn Deals bei uns reinkommen, verteilen wir die intern anhand dieser Felder. Also zum Beispiel mein Kollege Matthias macht vor allen Dingen das Thema Batterien. Trotzdem kann mich jeder auch zum Thema Batterien ansprechen. Ich gebe das einfach weiter. Ich mache bei uns das Thema Elektromobilität. Wir teilen das dann im Team auf. Also es ist nicht so, du musst ja immer den richtigen Ansprechpartner als Startup oder als potenzieller Industriepartner raussuchen, sondern wir agieren schon als Team und wir verteilen das dann. Also versuchen es für dich so einfach wie möglich zu machen.
Und dann würde mich doch zum Abschluss interessieren, wenn du jetzt so auf diesen Prozess der Energiewende schaust und wir haben mal eine Perspektive bis 2030 oder vielleicht sagen wir bis 2035, weil in dieser Industrie ja längere Investitionszyklen herrschen. Was wären so, wenn du dir eine Sache aussuchen dürftest, die jetzt passieren müsste? Und du hast auch einen Moment Zeit nachzudenken. Was wäre so der eine Hebel, an den die Industrie oder die Politik oder wer auch immer den umlegen müsste, der jetzt passieren muss, damit das jetzt von der Idee in die Umsetzung kommt?
Die Energiewende als Chance zu sehen. Ich glaube, es ist eine irrsinnige Chance. Und wenn ich die Debatte, die wir in Deutschland, aber auch in anderen Ländern führen, verfolge, wird sehr viel mit Angst diskutiert. Also irgendwann stand halt Elektroauto, fährt gegen Baum und fängt Feuer. Ist furchtbar. Und das hat mich sehr gefreut, dass die Personen in dem Auto rechtzeitig rausgekommen sind. Aber ich lese selten, dass ein Benzinauto gegen Baum gefahren ist und Feuer gefangen hat. Ich glaube, wir müssen diese Angst einfach davor verlieren und müssen es als Chance sehen. Die meisten, die ich kenne, die irgendwann ein Elektroauto gefahren sind, wollen gar nicht mehr zurück in Benzinauto. Und zum anderen, glaube ich, gerade wir in Deutschland, dieses Thema künstliche Intelligenz wird häufig als Risiko, gerade Datensicherheit, nimmt Arbeitsplätze weg, da kommt irgendwas auf uns zu, was wir nicht kontrollieren können. Ich sehe das komplett im Gegenteil. Künstliche Intelligenz hat die Möglichkeit, auch gerade in unserer Energiewende, wo wir so viele unstrukturierte Daten haben, so viele unterschiedliche Einflussfaktoren, insbesondere das Wetter. Was ist besser, als hier diese immensen Modelle zu nutzen, um die Energiewende zu beschleunigen oder die All Electrified World und damit dann auch schlussendlich den Energiepreis nach unten zu kriegen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu erhöhen?
Und das heißt, dieser Mindset-Switch, der müsste jetzt stattfinden. Hast du das Gefühl, dass das langsam zumindest in der Industrie passiert? Oder ist das eher noch, weil jetzt das waren ja auch die Kunden und die Endkunden aus dem B2C-Bereich und so, aber die Industrie, sieht die das als Chance oder herrschen da noch die alten Beharrungskräfte?
Ich glaube, das ist gemischt. Auf der einen Seite sehen wir oder sprechen wir auch mit vielen, für das eine Riesenchance ist und die auch hier investieren. Auf der anderen Seite, wir sind in Deutschland im dritten Jahr von null Wachstum und viele Unternehmen haben gerade andere Sorgen als in neue PV-Anlagen zu investieren oder
Energieautarkie als strategisches Thema aufzusetzen.
Weil einfach unklar ist, was passiert gerade. Wir sind halt geprägt von der Automobilindustrie. Viele Zulieferer stehen unter erheblichem Druck. Auch sicherlich geprägt durch eine Unsicherheit fokussieren wir uns auf die E-Mobilität. Wollen wir doch den Verbrenner irgendwo länger am Leben halten? Was passiert? Und diese Unklarheit sorgt dafür, dass Investitionen zurückgehalten werden. Langfristig führt in meinen Augen nichts an der allelektrifizierten Welt vorbei. Und wenn ich die Chance habe, diese mitzugestalten, dann werde ich davon auch profitieren.
Das war das Schlusswort, auf was ich dich hinleiten wollte, Felix. Dieser positive Ausblick, Energie neu zu denken und das eben als Chance zu sehen. Ich glaube, das ist so die Quintessenz.
Das ist eine Riesenchance.
Nicht nur als Investor, sondern auch als Teil der Industrie. Also insofern hat es mich sehr gefreut, dass wir uns dazu heute mal austauschen konnten.
Ja, danke dir.
Herzlichen Dank für deine Offenheit. Herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein bei Megawatt and Friends. Felix, wir trinken jetzt noch einen von eurem hervorragenden Kaffee, die ihr hier im Vireo Venture Büro habt. Also diese Maschine, die muss ich mir auch nochmal anschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Danke.
Megawatt and Friends. Energie neu denken.